Okay, Abchasien, also auch im letzten Jahr 2019, wir haben eine kleine Rundreise durchgeführt, wir waren anderthalb Wochen oder reichliche Woche in Moldawien, danach sind wir nach Abchasien gereist und waren dann noch ein paar Tage in Sotschi und haben dort noch ein paar Gemeinden besucht und waren dann eine ganz schöne lange Zeit unterwegs. Abchasien hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Als wir dort waren, haben wir erfahren, dass 1992, 93 in dem georgisch-abchasischen Krieg die Bevölkerung um 90% reduziert wurde durch den Krieg und durch Bombardierung und so weiter. Das hat man uns so erzählt. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass das also ein bisschen überzogen ist, aber ungefähr auf 20%. Über eine halbe Million haben 1992 Abchasen noch in Abchasien gewohnt und nach dem Krieg waren es noch 140.000. Und jetzt leben in Abchasien neben noch einigen anderen ethnischen Minderheiten 243.000 Menschen. Abchasien ist eingeteilt in 7 Regierungsbezirke, deswegen die 7 Sterne in der Flagge. Grün-Weiß, weil Abchasien ist sehr christlich. Also nicht wie das in Moldawien oder im Osten sonst vorherrscht, russisch-orthodox, sondern das sind wirklich Christen. Und es gab einige Missionare und auch der Apostel Matthäus und auch Andreas sollen dort gewesen sein und Simon der Kanaaniter. Und sie haben da auch Belege dafür. Also es kann durchaus sein, ich will das nicht in Zweifel stellen. Also ist Abchasien sehr christlich, aber mittlerweile haben auch die Muslime Fuß gefasst und dieses Grün-Weiß, das stellt muslimisch, christlich nebeneinander und sie sagen, wir wollen beide Religionen nicht unterdrücken und das soll sich entwickeln, wie es sich entwickeln will. Und in Abchasien darf man offen sagen, ich bin Christ und ich bin gekommen, um zu predigen oder zu missionieren, das ist alles okay. Wenn wir nach Russland oder in die ehemalige GUS einreisen, da bin ich Tourist, bewaffnet mit einem Fotoapparat, um viele Bilder zu schießen. Also offiziell, wenn wir dann sagen würden, also wir haben hier Aufgaben und wollen predigen, würde man uns gar nicht ins Land lassen. Nein, der KGB bzw. die Nachfolgerorganisationen, die wissen, was wir dort machen. Aber weil wir humanitäres Hilfswerk sind, sind wir da zumindest aktiv geduldet. Abchasien heißt Land Gottes. Also übersetzt Abchasien Land Gottes und es gibt dazu eine Legende. Nämlich Gott hat aus jedem Volk einen Vertreter zu sich bestellt, um die Erde zu verteilen, um jedem Volk so einen Platz zu geben, wo man dann wohnen könnte. Und der abchasische Abgesandte kam 2 Wochen zu spät. Aber irgendwann kam er dann halt und ist vor Gott getreten. Und Gott fragte ihn, was machst du hier? Und der abchasische Gesandte, ja, du hast doch uns alle eingeladen. Ja, aber vor Wochen, warum bist du nicht da gewesen? Er sagte, ich wollte schon gehen rechtzeitig, aber mein Vater war schwer krank und starb. Da habe ich ihn mit allen Zeremonien in Ehren begraben. Und als ich dann gerade losreiten wollte, kam ein armer Wanderer und bat um Hilfe. Den habe ich aufgenommen und versorgt, bis er weiterziehen konnte. Gott antwortete darauf, du befolgst meine Gebote. Du ehrst Vater und Mutter, du liebst deinen Nächsten. Ich werde dir auch ein Land geben. Ein Land, in dem es Berge gibt, Ebenen, gutes Wasser, Obst und Gemüse und Tiere. Und er gab ihnen das Land oder ihm das Land Abchasien. Eine autonome Republik von Georgien. Nicht alle Länder erkennen Abchasien als souveränen Staat an. Russland und es gibt noch einige andere. Deutschland natürlich nicht, die EU auch nicht. Aber Politik ist nicht meine Angelegenheit. Abchasien ist etwa 180 Kilometer Ost-West lang, also so leicht schräg. Die längste Ausdehnung und in der Breite ist es 60 Kilometer. etwa 8600 Quadratkilometer, also ein sehr, sehr kleines Land. Man sieht in dieser physikalischen Darstellung von der Geografie her, dass sehr viele Berge sind. Also dieser ganze obere Bereich entlang der Grenze ist alles nicht bewohnt. Das sind schroffe Berghänge, sind Wälder, da kann man nicht wohnen. Nur dieser schmale Küstenstreifen und an den Flüssen, die sich so von den Bergen herunterziehen und in die Ebene fließen, dort gibt es kleinere und größere Dörfer, aber das hauptsächliche Leben spielt sich an der Küstenlinie vom Schwarzen Meer ab. Die Hauptstadt ist Suchumi, hat etwa 65.000 Einwohner und das ganze Land ist geprägt in allem. In ihrem Denken, in allen Lebensbereichen spielt der Krieg noch eine große Rolle. Große Teile der Bevölkerung sind noch immer traumatisiert und durch den Krieg gibt es sehr viele behinderte Menschen. Und damit meine ich nicht die Behinderungen durch Kriegsverletzungen, sondern durch diese traumatischen Erlebnisse während des Krieges bekommen die Mütter auch heute noch behinderte Kinder. Ganz viel. Man rechnet, dass etwa Kinder, die bis 10 Jahre alt sind, dass über 30% dieser Kinder seit 1992 bis jetzt zum Alter von 10 Jahren, über 30% der Kinder behindert zur Welt kamen. Also ganz, ganz hoher Anteil. Und die Abrasen, das ist so, hängt auch mit der Mentalität da zusammen. Sie schämen sich dafür, dass sie ein nicht gesundes Kind zur Welt bekommen haben. Und die Kinder werden versteckt, sie werden eingesperrt, sie bekommen keinerlei Bildung, auch von der Schule her. Sie lernen gar nichts und teilweise sind es auch nur mittelschwere oder leichte Behinderungen und die Kinder haben keine Chance. Können teilweise nicht mal sprechen, obwohl das von den Behinderungen oftmals möglich wäre, aber sie sind ganz stark benachteiligt. Ja, diese Verwaltungsbezirke, das hatte ich schon gesagt, der Bruder Ivan, der aus Russland kam und von Gott den Auftrag bekommen hatte, in Abrasien missionarisch tätig zu sein, weil es keine christliche Gemeinde nach dem Krieg mehr gab. Und es gab auch weder einen Hauskreis noch christliche Gemeinden. Die Christen sind ja in der Sowjetzeit auch verfolgt worden. Und Ivan hat sich von dem Herrn Jesus aufs Herz legen lassen, Gemeinden zu gründen in Abrasien. Und er hat sich die geografische Situation angeschaut, so in etwa wie ich das jetzt hier habe. Und Gott hat ihm gesagt, gründe in jedem dieser 7 Verwaltungsbezirke zunächst als ersten Schritt eine Gemeinde. Und das hat er mit Gottes Hilfe natürlich in den letzten 10 Jahren tun dürfen. Und wir haben diese ganzen Verwaltungsbereiche besucht und auch entsprechend die Gemeinden dazu. Hier ist Ivan zu sehen. Mit einem Gemeindeältesten aus einer örtlichen Gemeinde dort, und zwar aus dem Ort Gudauta. Dort haben wir auch gewohnt in dieser Zeit. Und er hält ein Zertifikat hoch, was er erhalten hat vom Präsidenten von Abrasien, dafür, dass er sich um die Abrasen, um die Bevölkerung so kümmert. Da kommen noch manche Geschichten dazu. Ivan hat ebenfalls vom abrasischen Präsident verliehen bekommen, eine Ehrenmedaille mit Ausweis mit der Bezeichnung Held der Nation. Abrasien ist ein kleines Land. Abrasien, da wohnen auch nicht so viele Leute drin. Und die Menge an Hilfsgüter, die durch unser Missionswerk und über Ivan dann dort nach Abrasien hinkommen, das ist weit, weit mehr als nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Und die Hilfe, die dort nach Abrasien kommt, die wird bis in die obersten Regierungskreise hinein sehr wohl wahrgenommen. Und der Ivan erhält auch von behördlicher Seite Unterstützung, also nach jeder Seite hin. Und das ganz praktisch auch zu sehen, als kleiner Einwurf, mich nervt ja unsere politische Situation auch an mancher Stelle wirklich tierisch an. Und wenn man ein bisschen nachdenkt und hin und wieder auch liest, was Bastl schickt, dann könnte man schon manchmal so einen Hals kriegen. Aber wenn man in Abrasien war, dann lernt man Merkel-Politik wieder zu schätzen. Also als Beispiel, alle gefühlt 10 Kilometer, also es war ständig, kamen wir an eine Polizeisperre, also Straßensperre, und dann hat man die Autos herausgenommen, wo man vermutet hat, da sind besonders reiche Leute drin. Und dann schleicht der Polizist so um das Auto herum, dann Fensterscheibe runter, Ausweispapiere, Führerschein und Fahrzeugpapiere, und dann hat er die erstmal. Und dann findet der auch irgendwas am Auto. Und wenn irgendwo ein Kratzer ist, ich sag's mal so ganz überzogen, ein verkratztes Nummernschild oder ein schmutziges Nummernschild, irgendwas findet der. Und dann will der Geld haben. Das ist buchstäblich Willkür. Das hat nichts mit Recht und Gesetz zu tun. Als wir dorthin kamen, haben wir erfahren, dass in Abchasien die Staatskasse leer war und dass der abchasische Präsident gesagt hat, alle Mann auf die Straße. Also alle Polizei, alle Armee teils sogar, alle auf die Straße Geld eintreiben. Und dann wird das so gemacht. Dann wird die einheimische Bevölkerung, aber vor allem auch alle Touris, die werden zur Kasse gebeten. Ja, und dann kann man sich ja streiten, ohne Pass und ohne Fahrzeugpapiere. Und dann sitzen die am längeren Hebel und dann muss man halt bezahlen. Aber wir nicht. Und zwar deswegen, weil wir ja den Held der Nation in unserem Auto sitzen hatten. Und er saß dann eben vorne. Also zu mir haben sie gesagt, Michael, du bist still, du kannst kein Russisch. Und wenn, dann nur mit Akzent. Du erzählst nichts, also wir wollten uns da auch nicht zu sehr als Touristen outen. Und dann hat er seinen Ausweis gezeigt, Held der Nation, und auch sehr energisch gesprochen. Oder ganz kleinlaut haben die Polizisten den Ausweis wiedergegeben. Und dann durften wir wieder weiterfahren. Aber wer eben dieses Privileg eben nicht hatte, wie gesagt, alle paar Kilometer, Willkür. Buchstäblich Willkür, und das ist auf der anderen Seite, wenn man dort dann so leben muss und nahezu nichts hat und dann auch den Präsidenten auf diese Weise mitfinanzieren muss, das ist auch nicht so lustig. Der Ivan, er hat in Russland, bevor er sich bekehrt hat, hat er Journalismus studiert und auch in Russland als Journalist gearbeitet und hat auch durch seinen Beruf öfters in Abchasien zu tun gehabt. Und dann hat er sein Leben dem Herrn Jesus übergeben und eben dann diesen Dienst in Abchasien angefangen. Und eines Tages, also in dem Ort Gagru, das ist am nächsten an Russland gelegen, dort hat Ivan sein Büro, und er saß also in seinem Büro und hat gearbeitet. Mit einmal klopft es an die Tür und ein Beamter steht da und hat gesagt, also ich weiß es gar nicht, wie der Ivan mit Nachname heißt, ich soll es aber auch gar nicht sagen. Jedenfalls, er solle unbedingt mitkommen zum Präsidenten und das auch sofort. Und dann ist er also zum Präsidenten vorgeladen worden, sie haben ein recht gutes Verhältnis, und dann hat der Präsident dem Ivan gefragt, sagt mal, befolgt ihr die Bibel? Ja, selbstverständlich. Ne? Ivan sagt, selbstverständlich, Gottes Wort ist uns der verbindliche Maßstab. Warum lebt ihr dann nicht danach, hat der Präsident zurückgefragt. In eurem Wort Gottes steht doch drin, dass ihr für die Regierung beten müsst. Warum macht ihr das nicht? Also in Abchasien ist das auch nicht anders als in Russland mit KGB und allem. Die haben ihre Geheimdienste, und in den Gemeinden, die Ivan eben bis dato gegründet hatte, wurde nicht für die Obrigkeit gebeten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr das regelmäßig macht. Also ich habe mir das dann erneut zum Gebetsanliegen wieder aufs Herz legen lassen, das regelmäßig zu machen. Und der Präsident war da also nicht sehr, das war jetzt keine lustige Angelegenheit, der hat das schon sehr ernst gemeint. Und er hat gesagt, die orthodoxe Kirche, die betet für mich jeden Sonntag. Und dann ist Ivan zurückgefahren und hat diesen Flyer erstellt, der hier ja, so recht und schlecht zu sehen ist, Vorderseite und Rückseite, hat die Bibelverse dazu geschrieben, die uns Apostel Paulus im Römerbrief, aber auch im Petrusbrief steht ja an manchen Stellen, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen und sollen auch für die Obrigkeiten beten. Und hat diesen Flyer in jede Gemeinde hineingestellt, der hängt dort an der Pinnwand, und auch den Gemeindeältesten gesagt, denkt daran, der Präsident, der hat seine Ohren überall, sie hören zu, wir wollen Gottes Wort auch umsetzen, um auch Zeugnis zu sein. Alex war auch in Moldawien mit dabei und dann logischerweise auch hier. Und er zeigt hier auf den Finger von dem Ort, wo wir gewohnt haben, in Gudauta. Die Gemeinde, die dort gegründet worden ist, sie heißt Gemeinde des Simon des Kanaaniters. Also diese Tradition, sie ist sehr lebendig. Die Abchasen, sie pflegen auch ihre christlichen Werte und Traditionen, auch wenn nur die wenigsten wirklich wiedergeboren sind. Aber das ist so ein Anknüpfungspunkt. Wenn man also den Namen des Simon des Kanaaniters so, das klingt für sie vertraut, und dann ist auch die Hemmschwelle Hemmschwelle nicht so hoch, dann dieses Gemeindehaus zu betreten, und so haben alle diese Gemeindehäuser in Bezug zur historischen Vergangenheit. Das Gemeindehaus, eben dieses in Gudauta, Gemeinde des Simon des Kanaaniters. Von der Prägung her könnte man das am ehesten mit Baptistengemeinden vergleichen, jetzt so, um dass man eine Ahnung hat, wie diese christlichen Gemeinden so geprägt sind, was sie so machen. Jetzt könnte man fragen, wo kommt der Grund und Boden her, wo kommt dann auch das Gebäude her und alles, was dazugehört. In Abchasien stehen also teilweise 90% der Häuser leer. Dort in den Ortschaften, wo diese flächendeckende Bombardierung am schlimmsten war, dort ist nur jedes 9. Haus, jedes 10. Haus bewohnt. Alle anderen sind kaputt, halb kaputt, leer. Also Grund und Boden zu erhalten ist nicht schwierig, weil die sind im Gegenteil die Behörden ja froh, wenn irgendjemand drin wohnt, dass es nicht verwildert ist, dass was bewirtschaftet wird. Und so hat Ivan für die Gemeinden den Grund und Boden, die Häuser geschenkt bekommen. Einfach geschenkt. Mit der Vorgabe, mach was Sinnvolles draus. Und mit einer zusätzlichen Maßgabe, dass in gleicher Größe, wie er baut für die Gemeinde, auch für gemeinnützigen Zweck, was für Kinder Spielplätze gebaut werden müssen, für Jugendliche einen Bolzplatz, einen Volleyballplatz und Spielgeräte für Kinder, aber das natürlich alles auf eigene Kosten. Der Präsident stellt Grund und Boden kostenfrei zur Verfügung und dann darf man ein Gemeindehaus bauen, und in gleicher Größe wird für sozialen Zweck, für die Bewohner des Dorfes, muss etwas daneben gebaut werden. Da müssen verschiedene Stilelemente noch mit zur abchasischen Kultur passen, und dann darf man das aber bekommen. Und ich denke, das ist soweit auch fair. Simon der Kanaaniter, nach der Legende, die wohl auch wahr ist, ist dieser Simon der Kanaaniter hingerichtet worden. Er hat das dort jahrelang gearbeitet, und dann haben die Römer auch in der Zeit unter Nero die Abchasen aufgehetzt, und dann wurde er wohl wegen irgendeinem Bagatellvorfall dann hingerichtet, wurde er mit dem Schwert enthauptet. Aber zu Ehren von diesem Simon, dem Kanaaniter, wurde diese Kirche erbaut, die hier rechts zu sehen ist. Es gibt dazu auch noch einen Gedenkstein, der auch uralt ist und an die Geschichte von dem Simon erinnert. So in kurzen Zügen da aufgeschrieben, wer er war, also einer der Apostel, und auch wie das war, dass er zu Tode gekommen ist. Die Abchasen, sie haben also pro forma den christlichen Glauben oder sind dem christlichen Glauben sehr zugetan, was sie aber nicht hindert, an allerlei Naturgötter zu glauben. Und sie haben auch verschiedene Dinge hier dann dargestellt, und diesen Götzen wird auch geopfert, auch heute noch. Da kommen die Menschen, bringen Geschenke, sogar dann auch Tieropfer. Es gibt da eine Priesterschaft dazu. Dann kommen die Menschen und opfern diesen Geistern, die ja letztendlich dahinter stecken, opfern sie. Die orthodoxe Kirche hat in Abchasien einen relativ schwierigen Stand. Und weil ihnen die Mitgliederzahlen schwinden, deswegen haben sie gedacht, sie passen sich da mal ein bisschen an. Und im gleichen Stil, hier sieht man auf der linken Seite Maria, also im gleichen Stil haben sie also hier die Maria zur Verehrung hingestellt. Auch ihr wird geopfert und Gebete dargebracht. Letzten Endes ist das auch nichts anderes als Dämonenverehrung. Nicht weit von der Gemeinde in Gudauta, die wir vorhin auf dem Bild hatten, haben die Geschwister auch ein Objekt erworben oder geschenkt bekommen, das Objekt dann draufgebaut für die behinderten Kinder. Also der Ivan, er hat eben auch überlegt, wie kommen wir an die Bevölkerung heran, wie können wir unseren christlichen Glauben auch praktisch leben, dass er für die Menschen anziehend ist und dass sie merken, wir haben echtes Interesse. Wir wollen nicht einfach nur eine neue Religion gründen, wir haben Interesse an den Menschen. Und dort wurde ein Heim gebaut für behinderte Kinder. Und dann existieren die sozialen Kontakte der Gläubigen von der Gemeinde eben im Dorf. Und dann laden sie ein, die Eltern mit ihren behinderten Kindern dorthin zur Bibelfreizeit zu kommen. Und wir haben vieles anschauen dürfen. Es ist ein sehr, sehr großes Grundstück dazu. Man kann gar nicht alles zeigen, was dort an Möglichkeiten auch im Freizeitbereich für die Behinderten sind. Hier ist so eine Freizeit mal auf so einer Tribüne gezeigt. Und dann kommen sie mit ihren Betreuern bzw. Eltern und dürfen diese Freizeit dort verleben. Hier noch ein Bild davon. Das ist Astan, der ist 13 Jahre alt. Astan hat sich sehnsüchtig gewünscht, studieren zu können. Nun ist es schwierig, sein Vater lebt nicht mehr, seine Mutter Lika hat auch kein Geld. Er lebt bei seiner Mutter und die bei ihrer Schwester und ihrem Mann. Aber er hat den Computer bekommen. Und mit dem Computer zusammen hat er nicht nur Abrasisch jetzt gelernt, auch zu schreiben und zu lesen, er hat sich selbst auch Englisch beigebracht. Also ein ganz aufgeweckter Junge, hat eben körperliche Behinderung, aber im Kopf ganz fit. Er hat an dem Sonntag, als wir dort waren, dem Psalm 23 angesagt und er hat uns da eine Kostprobe vorher gegeben. Also als Premiere haben wir, weil wir an dem Sonntag nicht dort in der Gemeinde sein konnten, uns dem Psalm 23 angesagt. Und als er fertig war, hat er uns gesagt, danke, dass ihr mir zugehört habt. Weil sie eben in der Gesellschaft null Beachtung finden und weil eben sich vielfach die Eltern, die Angehörigen für die behinderten Kinder schämen. Also für deutschen TÜV wäre das jetzt ein Graus, diese Zustände, aber sie haben einen Lift gebaut, um in dem Gebäude, was eben auf diesem Grund und Boden stand, um das in der Art behindertengerecht zu machen. Und dann kann man dort hineinfahren und dann unter Quietschen und Knarren bewegt sich dann der Aufzug in die nächste Etage, um dann dort auch in dem Schlafsaal zu gelangen und Aufenthaltsraum und manches mehr. Also ich habe mich nicht reingestellt, aber der Alex, der hat den Mut gehabt, da mal hoch und runter zu fahren. Dann hat man diese Schaukeln gebaut, auch alles eine Eigeninitiative, wo dann mit einer Rampe so ein Rollstuhl hineingefahren werden kann, um dann auch eben mit Rollstuhl in dieser Schaukel hin und her geschaukelt zu werden. Hier auf dem Bild nur ansatzweise zu sehen, im Vordergrund ist ein Teich. Man hat einen künstlichen Teich angelegt oder Ivan anlegen lassen und dann haben die Fische hineingesetzt und dann ist Bestandteil in der Freizeit, da dürfen Interessierte angeln. Und da ist ein junger Mann, der noch nie einen Satz gesprochen hat, noch nie ein Wort gesprochen hat. Und er hat einen Fisch geangelt, dort an diesem Teich, während der Freizeit, und hat in der Freizeit angefangen zu sprechen. Wo dann die Angehörigen merken, es lohnt sich, sich in das eigene Kind zu investieren und es können Fortschritte entstehen. Und sie lernen an und mit den Christen, wie sie dort mit auch behinderten Menschen umgehen, lernen sie von der Güte, von der Gnade und Barmherzigkeit, die in Jesus Christus ist. Also ein kleiner Tümpel, grün, mit einem Frosch drin und ein paar Fische. Und dann hat auch noch einer angebissen. In Fitnessraum auch für die Behinderten. Sie sitzen Tag aus, Tag ein, dann in ihren Familien in irgendeinem Raum, werden nicht rausgelassen, können sich ja auch alleine nicht versorgen. Und dann sind die Muskeln schlaff und dann bekommen sie eben hier auch unter Aufsicht ein Training. Die meisten dieser Gerätschaften sind auch vom Missionswerk, also von Menschen, die in Deutschland das gespendet haben und über diesen Weg dann dorthin gekommen. Ja, einige Bilder, die auch erschütternd sind, Nachwirkungen, Beweise von diesem schrecklichen Krieg. Also Abchasien hat sich eben unabhängig erklärt von Georgien und Georgien hat diesen Krieg begonnen, diesen Vernichtungskrieg, um wenn schon die Abchasen nicht zu Georgien wieder zurückkommen, um dann wenigstens alles kaputt zu schlagen, wozu der Mensch in der Lage ist. Ja, und so kann man fahren. Also viele Dörfer sind ausgestorben. Und in manchen Dörfern kann man zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und beim 10. ist wieder mal ein bewohntes Haus. Auch bei diesen Hochhäusern, da sieht man überall noch die Einschläge von den Granaten, von den Geschossen, von den Gewehrkugeln in den Teilen, die so ganz stark umkämpft waren auch. Ja, also diese Zeugnisse des Krieges befinden sich überall und die Abchasen selbst haben auch diesen Krieg auch innerlich noch lange nicht überwunden, zumal es dann noch einen zweiten gab, der aber nur wenige Tage dauerte, weil Russland sich eingeschalten hat und hat mit seinen militärischen Kräften dann auch diesen Krieg sofort beendet. Übrigens hat damals Merkel, das ist noch gar nicht so sehr lange her, die EU wurde aufgefordert von seitens Georgien aus, einen speziellen Tunnel, der auf russischer Seite begann, zu bombardieren und zu zerstören, um den russischen Nachschub abzuschneiden. Und Merkel hat damals gesagt, wenn wir auf russisches Gebiet schießen, haben wir den nächsten Krieg. Und Merkel hat sich ganz entschieden dagegen gewandt, als eine der wenigen in der EU, die meisten wollten den Krieg haben. Und Merkel hat gesagt, das können wir nicht machen, das bringt einen nächsten großen Krieg. Und dadurch dauerte dieser zweite georgisch-abchasische Krieg nur wenige Tage und dann war das erledigt. Aber so ist das bei den Abchasen immer noch allgegenwärtig. Also einen langen Krieg mit Hunderttausenden Toten und einen zweiten, zumindest kürzeren. Also die Angst, die lebt permanent dort, dass Georgien wieder versucht, das Gebiet zu annektieren oder zurückzuholen. Ich will mich ja auf keine politische Seite schlagen. Die Gemeinde in Otschamtschira, also auch dieses Gemeindehaus, also das Gebäude wurde ein schlecht erhaltenes, kaputtes Gebäude, wurde geschenkt, entsprechend mit großem Grundstück dazu, mit der Maßgabe, es neu herzurichten, und das haben die Geschwister gemacht. Teilweise haben wir als Missionswerk dabei geholfen, aber Gemeindehäuser zu bauen ist nicht unser primäres Anliegen. Die meisten Gelder haben die Geschwister dort selbst aufgebracht, um das so schön und schick zu machen, auch als einen Leuchtturm dort in dieser Gegend, in diesem Ort. Sie mussten dazu dann auch, das ist wieder Thema Willkür, eines Tages kamen Behörden und sie haben in der Toilette und im Abwasserkanal auf dem Grund und Boden der Gemeinde haben sie Proben entnommen. Und dann haben sie festgestellt, also in der Toilette, also was dann dahinter noch ist, und in der Kanalisation, da gibt's Bakterien. Also tatsächlich, es gab da Bakterien. Und das kann natürlich nicht sein, dass also die Gemeinde Bakterien produziert. Und deswegen wurde die Gemeinde verdonnert, einen Abwasserkanal zu bauen. 200 Meter in diese Richtung auf der Straße entlang, also in dieses ganze Dorf wird dann damit dran geschlossen, aber die Gemeinde muss das finanzieren. Also, aber was hilft's dann? Die Gemeinde haben gespendet, verschiedene andere Hilfswerke haben dort auch sich beteiligt und dann konnte dieser Abwasserkanal gebaut werden. Es sind ja dort auch nicht so hohe Kosten, wie das in Deutschland wäre. Mit 2500 Euro war das dann damals erledigt. In diese Gemeinde kommen jeden Sonntag 40 Kinder aus dem Dorf und zur Gemeinde gehören 16 Geschwister, die regelmäßig dann in die Gemeinde dort kommen. Noch ein Bild dieser Gemeinde mit Nachbarhaus, also so ist das dann, ein schickes Haus und dann kann man weiterzählen bis 7, bis 8, bis 10, bis dann mal wieder ein bewohntes Haus kommt und alle anderen ringsherum sind zerschossen und stehen leer, verwildern, wachsen die Bäume in den Häusern. Ein Blick in den Gemeinderaum hinein, ein Blick in den hinteren Bereich des Gartens, dort wo auch dann die Gemeinde verpflichtet ist, eine Spielanlage zu bauen und dann einem auch Freizeitmöglichkeiten. Hier entsteht ein kleiner Grillplatz, beziehungsweise dass man sich auch im Freien versammeln kann, wenn dann in der Gemeinde es auch mal zu warm ist oder so. Im Ort Ashigwara, dort heißt der Gemeindeälteste Roman Lakisha. Auch hier hat die Gemeinde 2700 Quadratmeter Grund und Boden erhalten. Hier entsteht ein Volleyballplatz, also auch hier die Maßgabe für die Öffentlichkeit, für die Jugendlichen, Sportmöglichkeiten und so weiter zu bauen. Und da waren die Geschwister gerade dabei. Hier ist dann die versammelte Baumannschaft auf dem Foto zu sehen. Ivan als Vorletzter auf der rechten Seite, Alex Jansen so ziemlich in der Mitte. Haben wir uns dann ablichten lassen. Auch hier ein Blick in den Gemeinderaum hinein. Und auch wenn diese Verhältnisse hier sehr einfach sind, man sieht das schon, es ist kein Luxus und nichts, ist das für die Menschen dort in dem Ort, das ist für die wie ein Nobelhotel oder so, kommt das denen vor. Also es sind, wie die Menschen dort wohnen, ist nahezu ohne Beispiel. Also das nimmt sich nicht viel von den Bildern in Moldawien. Das ist ein alltägliches Bild, Auch wenn die Kühe nicht wie in Indien heilig sind, also in Abchasien sind sie nicht heilig, dürfen die aber spazieren, wie die wollen. Also man kann kaum ein paar hundert Meter fahren, dass nicht irgendwo eine Kuh steht, auf der Straße oder unmittelbar neben der Straße. Aber die sind Autoverkehr gewöhnt, die reagieren auch nicht wild, wenn da Autos dran vorbeifahren, auch wenn da das Auto fast das Horn streift oder so, also auch wenn das ganz knapp ist. Die wandern einfach nur, und wenn sie mitten auf der Straße stehen, dann muss man halt ein bisschen warten, bis sie wieder weitergelaufen sind. Tkvartschal heißt dieser Ort. Vor dem Krieg lebten in dieser Ort, das ist ein Industriegebiet gewesen, lebten 22.000 Menschen, eine Industriestadt. Kohle wurde dort gefördert, dann gab es dort Metallverarbeitung. Jetzt ist alles tot, gar keine Industrie mehr. Es ist ein kleines Bergdorf, lediglich leben etwa 4.500 Menschen nur noch. Dieser Ort Tkvartschal ist rings von Bergen umringt, Zufahrt nur über eine Straße möglich, liegt in den Bergen ringsherum recht hohe Berge, also die Sonne, die geht um 12 auf und um 2 wieder zu Bett, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nur ganz, ganz wenig Sonne, alles trüb, auch Wolken verhangen, als wir dort waren, und das passte eben insgesamt auch zu dieser Situation dort. Wir waren an einem Platz mit einer Gedenkstelle, auch von diesem Krieg. Dort haben wir den Dorfältesten getroffen. Der hat so ein bisschen was auch erzählt von dem Krieg und auch von der Hoffnungslosigkeit, in der sich die Bewohner auch in dieser Stadt befinden. Aber wo sollen sie denn hin? Woanders ist auch nicht besser. Und so versuchen sie irgendwie, sich durchzuschlagen, irgendwie ihr Leben zu bestreiten. Gerade dieser Ort war wegen der vorhandenen Industrie besonders unter Beschuss, und so sind die ganzen Industrieanlagen alles in Schutt und Asche gelegt, sind fürchterliche Bilder. Das Gemeindehaus auch hier, die Gemeinde hat dieses Gebäude bekommen, auch frisch renoviert, teils auch angebaut, und eine große Fläche rechts daneben noch. Mit Kinderspielplatz, all das haben sie dann aufgebaut, um auch den Kindern des Ortes einen Anlaufpunkt zu geben. Und natürlich ist das nicht nur Last, dass jetzt die Gemeinde gesagt bekommt, ihr müsst da noch bauen und so. Da kommen natürlich die Leute. Da kommen die Mütter mit ihren Kindern, und dann gibt's Gesprächsmöglichkeiten. Und dann kommen eben zum Bolzplatz oder zum Volleyballplatz, da kommen die Jugendlichen. Und dann ist die Jugend aus der eigenen Gemeinde da, sofern nicht Studium oder Arbeit oder irgendwas. Und dann gibt's Gespräche, und dann wird eingeladen in die Gemeinde. Das ist, was auf der einen Seite Leid und Traurigkeit ist, auf der anderen Seite auch missionarische Möglichkeit, die hier insbesondere Gott dann auch schenkt. Noch einmal dieses Gemeindehaus und eine Geschichte zu dem Haus im Hintergrund. Als die Gemeinde dieses Haus und auch das Grundstück erhalten hatte, geschenkt bekommen hatte, und sie dann auch feste am Bauen waren, haben sie dann, als sich die Möglichkeit dann bot, von der Renovierung her, haben sie angefangen, Kinderarbeit zu machen. Kinderstunden, Bibelfreizeiten für Kinder auch gehalten. Es kamen da auch zeitweise Missionarinnen aus der Schweiz und haben dort mitgeholfen. Und in diesem Nachbarhaus, was hier groß zu sehen ist, da haben die Menschen, die dort drin gewohnt haben, haben gesagt, ihr dürft unser Haus mitbenutzen, auch zur Schlafmöglichkeit von den Kindern, und dürft das mitbenutzen für diese Kinderfreizeit, weil eben im Gemeindehaus der Platz begrenzt war und auch noch nicht alles fertig renoviert war. Und da hat die Gemeinde dort dieses Haus mitbenutzen können. Und es gab einen sehr guten Kontakt zu den Besitzern von dem Haus. Und die Ältesten der Gemeinde hatten die Zusicherung erhalten von den Besitzern, wenn sie mal wegziehen oder vielleicht eben auch aus Altersgründen da woanders hingehen, die haben wir wohl irgendwo in Abchasien noch Verwandtschaft leben, dass die Gemeinde das Vorkaufsrecht für dieses Objekt hat und dann auch das Objekt eben erwerben kann, wenn es nicht mehr genutzt wird. Und sie haben sich auch darauf gefreut, die Gemeinde hat also sehr viele Pläne mit dem Haus. Und eines Tages kommt ein bekannter Drogenbaron vor das Haus vorgefahren und mit seinen Leuten, und dann messen die aus und überlegen und dies und das. Und der Älteste von der Gemeinde merkt, oh, hier ist das Haus offensichtlich von diesem Drogenbaron schon erworben. Und sie haben mit den Besitzern gesprochen, ja, und wer legt sich schon gern mit einem Drogenbaron an? Noch eine Einflechtung übrigens, Drogenanbau ist in Abchasien der einzige Wirtschaftszweig. Und weil eben nahezu nichts da ist, ja, was will denn der Präsident machen? Drogenanbau verbieten? Dann kann er selber Steine klopfen oder irgendwas. Und so wird das unter der Hand unterstützt, gefördert, weil es eben die Einnahmequelle ist. Und diese Drogenbarone haben eine unheimliche Macht, zahlen keine Steuern, zahlen nichts für Strom und Heizung und dies und das. Also dieser ganze Bereich, dieses ganze Gebiet sind beinahe in Abchasien autonom. Ja, und jetzt hat die Gemeinde gebeten, hey Jesus, wir hatten solche Pläne auch mit diesem Haus, was soll denn werden? Und überhaupt, ein Drogenbaron neben der Gemeinde, was wird da werden? Werden dort die Drogen womöglich hergestellt, gekocht? Werden unsere Kinder zum Drogenkonsum verführt? Was soll das für einen Sinn haben, dort so jemanden wohnen zu haben? Weil der wahrscheinlich auch nicht selber da drin gewohnt hätte. Wer weiß, was dort gemacht worden wäre. Ivan hat sich dann gekümmert, die Gemeinde hat selbst gesammelt. Diese Besitzer wollten $5,000 haben für dieses Grund und Boden mit diesem Häuschen. Und die Gemeinde hatte selbst $2,000 zusammengespart. Und die Besitzer, die haben gesagt, nein, wir brauchen, da gab es einen Stichtag, da brauchen wir das ganze Geld, sonst geben wir das Haus diesem Drogenbaron. Und dann hat der Ivan auch beim Missionswerk angefragt, könnt ihr uns unterstützen? Wir hätten gute Verwendung für das Haus und zum Zweiten eben Drogenbaron-Problem. Und dann haben wir das zugesichert, haben gesagt, wir geben die fehlenden 2000 Euro für das Grundstück und das Haus. Aber so eine Überweisung nach Abchasien, das ist nicht mal eben schnell mit Internetbanking zu machen. Das dauert Wochen, bis das da unten angekommen ist. Und der Stichtag war nicht einzuhalten. Und da hat die Innenministerin des Staates Abchasien, die Ivan gut kannte, persönlich mit ihrem eigenen Hab und Gut gebürgt dafür, dass Ivan das Geld bekommen wird zur rechten Zeit. Und diese Frau ist nicht gläubig. Aber Gott hat diese Frau gebraucht dazu, dass sie für den Ivan, für die Gemeinde dort gebürgt hat, dass diese Besitzer das Geld bekommen. Und eigentlich wäre es nicht möglich gewesen, rechtzeitig die 3000 Euro dort zu haben. Aber der Herr hat das Wunder geschenkt und dieses Haus durfte erworben werden. Und so sieht man in kleinen und auch in großen Dingen, wie der Herr Jesus wirkt, wie er dort auch Wunder tut und sogar ungläubige Menschen gebraucht, um zu verhindern, dass der Drogenkonsum und dass dort eben ein Drogenbaron mit irgendeinen Machenschaften dort sich da breit macht. Abchasien übrigens, um dort von der wirtschaftlichen Situation nachher was zu sagen, ist das Teeanbauland der Nummer 1 des ehemaligen Ostens gewesen. Also nicht nur schwarzer Tee, sondern die erlesensten Teesorten wurden in Abchasien angebaut, geerntet und dann in die halbe Welt, vor allem eben in den Ostblock verschickt. Und wenn man jetzt die Teeplantagen anschaut, wir sind durchgefahren, vorbeigefahren, man erkennt die Teeplantagen nur daran, dass die Bäume noch nicht so hoch gewachsen sind. Alles verwildert, alles kaputt. Gibt keinen mehr, der das bewirtschaftet, weil auch hier die Absätze, die schwierig sind nach Russland, geht nicht viel. Die haben ihre eigenen Anbaugebiete jetzt, die sie da nutzen. Und nach Europa kommt auch nichts. Der Bruder heißt Artyam. Er war vorher drogenabhängig, hat sich bekehrt, gehört zur Gemeinde dazu und ist jetzt dort Bauleiter und beaufsichtigt und die Bauarbeiten und die Erweiterungen an dem Gemeindehaus. Wir durften ihn dort kennenlernen, ein ganz lieber Bruder. Die letzte Gemeinde, die wir besucht haben im Ort Gagru, dieses Gemeindehaus ist das erste, was Ivan gegründet hat. Diese Gemeinde heißt Gemeinde des Heiligen Evangeliums. Der erste Präsident von Abchasien, Vladislav Artisinba, hatte dieses baufällige Haus damals dem Ivan bzw. der Gemeinde geschenkt und hatte gesagt, baut es so, dass die Menschen beeindruckt sind und gern hineingehen. Es war eine ganz verlassene Siedlung, auch eine Siedlung, wo viel Drogenkonsum da war, wo die Menschen in den Gassen lungerten und gerade aber neben diesem Haus eine Zufahrt bzw. ein Fußweg geht zum Meer. Also dieses Gebäude liegt etwa 100 Meter vom Strand entfernt, also zweimal hinfallen, gibt auch übrigens eine Ferienwohnung drin. Und gerade diese Gegend dort am Strand, die eigentlich sehr gut nutzbar wäre für Urlauber, war dort so verrufen, weil dort so viel Gesindel herumlungerte. Und es war also der Wunsch von dem Präsidenten, dass dort die Gegend sauberer wird, interessanter wird, schöner wird, attraktiver wird und hat dieses große Haus der Gemeinde zur Verfügung gestellt und auch geschenkt. Früher war in diesem Haus eine Billardstube drin mit Alkoholausschank und jetzt gibt es dort Verkündigung von Gottes Wort. Und dann hat Ivan, wie das ja auch auf jedem dieser Gemeindehäuser ist, ein Kreuz dort oben drauf gemacht. Wie gesagt, die erste Gemeinde, erstes Kreuz, erste christliche Versammlung in Abchasien. Da kam der Bischof des Gebietes dorthin und er kam nicht allein, sondern er kam mit zwei Schlägertypen. Und er hat gesagt, Ivan, du darfst dort kein Kreuz drauf machen. Ihr seid eine Sekte, ihr seid keine Christen, ihr dürft kein Kreuz haben. Und da hat Ivan gesagt, oh, was sind das für zwei heilige Christenmenschen, die du mitgebracht hast? Willst du mit ihnen bei uns predigen oder bist du gar gekommen, um gegen Jesus zu kämpfen? So hat er ihn angesprochen. Und dann hat er gesagt, erstens hast du mir nicht, also der Ivan ist ein ganz energischer Typ, also mit dem ist nicht gut Kirschen essen, wenn man da mit ihm nicht eins ist. Und er hat gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen. Erstens habt ihr ein anderes Kreuz, die orthodoxe Kirche verwendet ein ganz anderes Symbol. Und zweitens sind wir heilige Christen und ihr seid eine Irrlehre. Und dann ist der Bischof abgezogen und ist zum Premierminister gegangen, um sich über Ivan und über die Christen zu beschweren. Und der Premierminister hat diesen Bischof weggeschickt mit den Worten, wenn ihr auch so viel für das Land und für die Menschen macht wie diese Christen, dann darfst du wiederkommen. Und so ist also dieser Mann gegangen und seitdem gibt es also keine Diskussionen mehr, wenn Ivan irgendwo eine Gemeinde gründen will. Ein Blick also vor die Eingangstüre, dort liegen Traktate, oder sind diesem Ständer Traktate und christliche Schriften, die sich die Menschen mitnehmen können, die dort vorbeigehen zum Strand. Das ist jetzt ein sehr belebter Weg und dort auch eine gute Bademöglichkeit. Ein Blick ins Innere des Gemeindehauses. Und oben drüber im Gemeindehaus gibt es schon eine Ferienwohnung und es werden dort auch noch mehr Räume erschlossen, Stück für Stück, wie Geld da ist. Und auch im Jugendraum, dass die Jugendlichen sich versammeln können und manche Nebenräume, Kinderstunde und etliches mehr. Ein Blick in die Ferienwohnung hinein und als letztes Bild ein offizielles Prospekt. Diese kann man im Touristenbüro bekommen, diese Prospekte. Das sind so ein Abriss an Sehenswürdigkeiten von Abchasien und auch so geschichtliche Hintergründe. Und in diesem Prospekt sind in dem religiösen Teil zwei Gemeindehäuser parallel neben den großen Gebäuden auch von der orthodoxen Kirche. Also von der Gewichtung her spielen dort die christlichen Gemeinden keine kleinere Rolle als die orthodoxen Kirche. Das zeigt eben auch dieses Prospekt, dass sie gleichwertig neben der orthodoxen Kirche in diesem Prospekt stehen dürfen und dürfen auch offiziell werben. Und von staatlicher Seite her ist man ihnen sehr zugetan. Ich habe jetzt keine ganz aktuellen Gebetsanliegen, aber die Situation, die ist nicht dramatisch anders wie vor einem Jahr. Also es gibt dort nicht sehr viel Änderung. Die Gemeinden wachsen nach und nach, die Hilfsgüter, die die Menschen bekommen, bewirken, dass sie nachdenken über das, was die Christen sagen. Es gibt Bekehrungen, junge Leute kommen dazu, es gibt Gemeindewachstum. Und dafür darf man beten, dass die Dinge, die auch der Ivan und die Geschwister dort in den verschiedenen Gemeinden an Hilfsgütern erhalten, dass es das bewirkt, wozu es der Jesus sendet. Dass Menschen sich rufen lassen, dass Menschen über ihr Leben nachdenken, aus ihrer Ausweg- und Perspektivlosigkeit herauskommen. Wenn Menschen dort Christen werden, ob das Moldawien ist, Abchasien oder ob das Ukraine ist oder Russland oder wo auch immer, dann ändert sich in deren Umfeld so viel. Also man könnte dort Hunderttausende Euros hinstecken, das bewirkt nicht annähernd so viel, wenn Menschen dort gläubig werden. Weil sich in deren Haushalt massiv im Dorf das Leben ändert, weil das Beispiel macht. Die Menschen beobachten viel mehr. Je dunkler es in einem Zimmer ist, desto heller ist eine Taschenlampe. Und wenn in unserem christlichen Abendland, wo es uns Menschen so gut geht, wir als Christen versuchen zu leuchten, wird es nicht so wahrgenommen wie dort in dieser Dunkelheit, wo Menschen in Alkoholismus, im Animanismus, im Dämonenglaube verstrickt sind. Es ist ja nicht nur das Materielle, sondern dass sie massive Angst haben vor den Dämonen. Also in Russland muss ich niemandem erklären, dass es Satan gibt, dass es Dämonen gibt, böse Mächte gibt und dass die Menschen versklaven. Das möchte niemandem erzählen, weil das wissen die. Die erleben es an ihrem eigenen Leibe, haben panische Angst vor den Dämonen, aber sie opfern ihnen, um sie zu besänftigen. Also Dämonen, Glaube, Opferung an Götter, das ist dort allgegenwärtig in unserer zivilisierten Zeit. Und wenn das Evangelium dort anfängt zu leuchten und Menschen, die vorher in ihren Ängsten gefangen waren, in ihrer Armut und ihrer Ausweglosigkeit gefangen waren, wenn dort das Licht des Evangeliums hineinstrahlt, dann wird das so stark von den Verwandten, Bekannten, Nachbarn, Arbeitskollegen etc. gesehen. Das hat solche starke Auswirkungen. Nicht, dass sich dann alle im Umfeld sofort bekehren, aber es ist ja schon mal, dass es gesehen wird und dass die Menschen das achten, akzeptieren und nach gibt es aber auch jeweils immer im Umfeld auch Bekehrungen. Und wenn wir dafür beten, dass der Jesus Menschen rettet und auch im Umfeld dann Menschen auch zum Herrn Jesus finden, ich denke, das ist das Allerwichtigste. Aber darüber hinaus, der Ivan, er hat uns viele Dinge gezeigt, was er an Projekten so visionär da so vorhat. Also wer das möchte und sagt, ich gebe dort den einen oder anderen Schein dahin, man kann mit wenig Geld dort so viel machen. Jetzt als Beispiel, wenn ich in Deutschland 50 Euro nehme und will da eine Evangelisation vorbereiten, da brauche ich gar nicht anfangen mit 50 Euro, das ist nichts. Wenn ich dort in diesen Ländern 50 Euro in der Hand nehme, dann ist das fast ein Monatslohn oder ein Dreiviertel Monatslohn von einem Arbeiter. Damit lässt sich so viel machen, weil die Menschen nicht viel verdienen, da lassen sich Einladungen dann drucken, da lassen sich dann auch irgendwelche Seelen schick herrichten, da lassen sich dann Bibeln kaufen, die dann verteilt werden können und was weiß ich alles. Also mit wenig Geld ist dort sehr viel zu machen. Und wer sich das aufs Herz legen lässt und gezielt für Abchasien was spendet, das ist natürlich möglich. Und das Geld wird ankommen. Ich darf das mit ein bisschen Stolz sagen. Nicht Stolz auf eigene Leistung, dann wäre es falscher Stolz, aber Dankbarkeit, Stolz darüber, dass ich in einem Werk arbeiten darf, wo nur wenig in der Verwaltung versagt. Also von jedem Euro, der gespendet wird, gehen 95 Cent direkt und in die Mission. Wir haben nur 5% und nicht mal ganz 5% Verwaltungsaufwand. Und da bin ich dankbar. Also stolz ist eigentlich kein schönes Wort, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Spendengelder wirklich dort ankommen, wohin sie gespendet werden. Und wer das möchte, darf gern geben. Das Gebet ist sicher das Allerwichtigste und dazu bin ich auch aufgerufen zu sagen, dass wir Beter suchen, die für unser Missionswerk bitten und für diese Arbeit bitten. Und da darf man also gerne diese Missionsnachrichten abonnieren. Nehmt das gerne mit. Hinten drin ist Telefonnummer, ist Adresse, ist E-Mail-Adresse. Da kann man dann auch die Adresse bekannt geben und dann erhält man diese Missionsnachrichten zweimonatlich kostenfrei ins Haus. Jüngere Leute, wer also keinen Papierkram haben will, also nicht nur die jüngeren Leute, aber so, wer das möchte, auch als PDF-Datei bekommen. um das dann auch auf elektronischen Medien zu lesen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dort haben wir dann immer die aktuellen Anliegen von den Projekten, was wir planen, oder Gebetsanliegen, dass der Jesus Weisheit schenkt, um für das ein oder andere Projekt das zu beginnen oder es nicht zu beginnen. Oder auch der Dank für Dinge, die sein durften. Das steht alles darin. Wir erhalten im Missionswerk nahezu täglich Bittbriefe, wo im Osten dann Menschen sagen, das und das könnten und würden wir machen, wenn wir das Geld dafür von euch bekommen könnten. Ja, aber wir können nicht alles unterstützen. Zum einen haben wir die Verantwortung vor den Spendern, natürlich auch vor Gott, dass wir überprüfen, ob hinter den Anfragen wirklich was Ernsthaftes steht oder ob da jemand einfach auf günstige Art und Weise zu einem Rolls-Royce kommen will, jetzt ein bisschen überzogen ausgedrückt. Das muss man schon nachprüfen. Und neben den vielen ehrlichen Brüdern und Geschwistern im Osten gibt es natürlich auch solche, die ohne zu arbeiten gerne viel Geld haben wollen. Und dann müssen wir regelmäßig die einzelnen Projekte kontrollieren, um auch vor dem Finanzamt das zu verantworten. Und wenn wir überlegen, ist das was oder nicht, dann brauchen die Brüder im Vorstand ganz viel Weisheit, um eben richtige Entscheidungen zu treffen. Können, wollen, sollen wir das vom Herrn aus unterstützen und dieses Projekt mitfinanzieren oder sollen wir das nicht machen? Und dafür dürft ihr gern beten. Und solche Gebetsanliegen finden sich auch in diesen Missionsnachrichten immer wieder drin. Ja, wir waren eingeladen nach Weißrussland. Da hat ein Bruder uns eingeladen, der hat für, ich glaube, es war nicht mal 3.000 Dollar, 30 Hektar Land gekauft. Die Dimensionen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da waren auch viele Gebäude drauf. Und dann wollte er dort Kinderfreizeiten durchführen. Dann waren wir dort und haben uns das angeschaut und haben eben auch gebetet, überlegt, ist das etwas, was wir unterstützen können? Und wir haben dazu ein Nein finden müssen, weil dort auch charismatische Projekte installiert werden sollten. Und wir haben gefragt, wer kommt dort alles hin und wer wird dort Veranstaltungen organisieren? Ja, er kann da bei dem hohen finanziellen Aufwand dann keine Unterschiede machen, hat er uns gesagt. Dann haben wir gefragt, wie viel wird das denn kosten für jedes Kind, was dort eine Bibelfreizeit dann miterleben kann? Und dann haben wir eine Zahl gehört, ja rund 9 bis 10 Euro pro Kind pro Tag. Nun sind das in unseren Augen nicht so sehr viel Geld, aber für dortige Verhältnisse ist das viel. Und dann haben wir Geschwister besucht, die führen schon Freizeiten durch und wollten dann noch ein bisschen erweitern. Und dann haben wir das begutachtet, haben uns dort umgeschaut und dort kostet pro Tag pro Kind 4 Euro. Dort hat diese Kinderfreizeiten führt eine Gemeinde durch, die wir schon lange Jahre kennen. Und dann haben wir dort unser Herz öffnen lassen und haben gesagt, wir finanzieren also nicht die Gemeinde, wir finanzieren dort auch nicht die Mitarbeiter, aber wir bezahlen für die Kinder, die aus ungläubigen Elternhäusern kommen. Wo sonst die Eltern sagen würden, nein, dafür haben wir kein Geld. Dafür geben wir dann das und bezahlen den Platz für die Kinder. Oder auch die Waisenhausarbeit, die wir dann diesbezüglich unterstützen, dass wir die Plätze für die Waisenkinder freimachen, dass die Waisenkinder kostenlos dort auf diesen Bibelfreizeiten kommen können. Also wir wollen wenig in Sachwerte da investieren, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wenn gezielt das Evangelium verkündigt wird auf solchen und zu solchen Veranstaltungen, das wollen wir gern so unterstützen, dass dort möglichst viele Ungläubige hin können. Und gerade bei Kinderfreizeiten ist die Gewichtung fast immer 50, 25, 25. Das heißt 50% Kinder aus Waisenhäusern, 25% Kinder aus den Gemeinden und 25% der Kinder, die eben ungläubige Kollegen, Bekannte haben aus der Schule, aus dem Kindergarten oder wo auch immer her. Also 75% Ungläubige. Und das ist etwas, was wir gern unterstützen, Kinderarbeit, weil in den Kinderherzen die Saat doch wesentlich leichter aufgeht als bei den Erwachsenen. Dafür sorgt Satan, dafür sorgt die orthodoxe Kirche, die sich da sehr auch von Satan her gebrauchen lässt und die massiv versuchen zu unterbinden, dass die Menschen eben in christliche Gemeinden hineingehen. Weil ja, wer nicht mehr an die orthodoxe Kirche geht, bezahlt den Priester nicht mehr und so sind die Christen die Hauptfeinde der orthodoxen Kirche. Tja, und dann erfinden die Märchen, Gruselgeschichten, zum Beispiel, dass die Gläubigen vor der Eingangstüre des Gemeindehauses in Kreuz vergraben hätten. Und dann sagt der orthodoxe Priester, wenn ihr dann dort reingeht, tretet ihr auf die Schwelle, tretet ihr aufs Kreuz, tretet ihr auf Christus, kommt ihr ewig in die Hölle. Und dann haben die Erwachsenen Angst. Einmal, weil der Priester ja die Gemeinde schlecht macht und solche Horrorgeschichten erzählt, aber zum anderen eben auch, dass sie tatsächlich Angst haben, also dass sie Gott was Böses antun, wenn sie dann dahin gehen möglicherweise. Aber Kinder sind unbefangener und Kinder werden dann auch von den Eltern geschickt, weil natürlich die Eltern wissen, die Kinder, die kommen nicht mit leeren Händen nach Hause, die kriegen das ein oder andere Geschenk. Und das ist ja dann immer was auch für die ganze Familie, wenn sie was erhalten. Und nicht zuletzt die Literatur. Man bekommt im Osten Bibeln aus der Hand gerissen. Wenn man den Kofferraum aufmacht und hat ein paar Bücher in der Hand, dann hat man plötzlich eine Schlange am Auto stehen. Und wenn Eltern eine Bibel in die Hand bekommen, ganz gleich, ob die vom orthodoxen Priester ausgehändigt worden ist oder ob die von den Christen stammt, das ist ein Schatz, das ist ein Gut, eine eigene Bibel haben zu können, in der eigenen Sprache. Ich wurde heute in der Pause gefragt von einem Bruder, wie kann man denn auch jetzt praktisch das Missionswerk unterstützen? Also Gebet ist uns das Allerwichtigste. Aber wer eben in seinen Kleiderschrank hineinschaut und da sagt, es gebe da auch Entrümpelungsbedarf, und da vielleicht das ein oder andere hat, was man abgeben möchte, was gut erhalten ist, dann nehmen wir das sehr, sehr gern. Ich habe in Zwickau ein Zwischenlager. Ich hole ab, es darf mir auch gebracht werden. Und dann geht es von dort aus nach Meinerzhagen. Dort wird es dann sortiert nach Art der Kleidung. Und wir pressen das dann auf Ballen. Also zusammengelegt in Kartons und so weiter, hat das nicht viel Wert. Da transportiert man die Hälfte an Luft. Wir haben eine Ballenpressmaschine, da hat dann ein Ballen, lässt sich leicht merken, 50 mal 50 mal 50 und ist 50 Kilo schwer. Das kann man gerade noch so als ein stämmiger Russe alleine dann tragen. Und damit hat man ein einheitliches Packmaß auch, damit wird der LKW vollgestapelt, dass der auch vom Gewicht an seine Belastungsgrenze kommt, dass möglichst viel mit einem Mal nach dem Osten dann auch kommt, mit jedem Transport. Wenn man die ganzen Hilfsgüter, wenn man es dann in Bananenkartons packen würde und man würde das in die Höhe stapeln, käme man pro Jahr auf 22 Kilometer, was wir in den Osten bringen. So als mal, um sich das mal bildlich irgendwie vorzustellen. Das ist nicht unser Verdienst, also das sage ich völlig ohne Stolz, weil das ist ja alles das, was der Jesus uns in die Hände gibt und wir geben es ja nur weiter. Ich denke jetzt, dürfte auch gerne noch mal ein paar Fragen stellen. Wenn welche sind, wer was auf dem Herzen hat, darf gern fragen. Bitte.
Du hast gesagt, dass die Leute noch, also die sind noch lange danach gewesen, also hat noch gewesen, was ist denn da Auslösung gewesen? Das hat mich so gestern auf die Strahlung, sind wir den Krieg und die traumatisiert worden und die Kinder danach noch gewesen,
diese schrecklichen Erlebnisse durch den Krieg, wenn es um einen herum die Bomben einschlagen, die Menschen, vielleicht liebe Angehörige, zerfetzt auf der Straße legen. Das sind solche traumatischen Bilder, die die sehen mussten, dass das nicht nur die Mütter betroffen hat, die gerade schwanger waren, sondern eben auch diese Erlebnisse noch so lebendig sind in ihrem Gemüt, in ihren Erinnerungen, dass dadurch so viele Fehlgeburten und eben auch Behinderungen entstehen, einfach durch das traumatische Erleben. Ja, also man kann sich das nicht vorstellen, also ich gehöre ja auch zu der Generation, die den Krieg nur von Bildern und von Hörensagen her kennt, aber es muss furchtbar gewesen sein, furchtbar. Georgien, also ich sagte es ja schon, die haben mit schweren Artillerie das Land flächendeckend bombardiert. So nach dem Motto, wenn wir es nicht bekommen können, dann soll es auch niemand anders mehr bewohnen können. Und das hat eben seine Auswirkungen bis heute. Also die Psyche, die Seele hängt ganz eng auch mit unserem Körper zusammen. Das findet man schon in der Bibel. Wenn man auf diesen Zusammenhang hin mal das Buch der Sprüche liest, finden sich 10, 15 Verse, die das zeigen, dass unsere Seele, unser Gemüt mit seiner Beschaffenheit, mit seinem Zustand Auswirkungen, direkt Auswirkungen hat auf unseren Körper. Also dass mittlerweile auch die Schulmedizin sagt, über 90% der Krankheiten haben psychosomatische Ursache, das ist also nichts Neues, das steht schon in der Bibel. Aber nicht desto trotz der Jesus, der arbeitet, der Jesus, der wirkt. Und es gibt Christen, die sich einbringen, die sich gebrauchen lassen und es bekehren sich Menschen, finden den Herrn Jesus. Keine Massenbekehrungen, aber doch immer und immer wieder dem Herrn sei Dank.